So, ich freue mich, dass wir heute wieder in Gottes Wort eintauchen dürfen. Und ich würde zum Anfang ganz gerne nochmal beten. Herr, du siehst, mit welchen Gedanken wir hier hergekommen sind. Du siehst, dass der Alltag seine Spuren hinterlassen hat und dass wir mit den Gedanken vielleicht wo ganz anders sind. Du weißt, was uns beschäftigt. Und ich möchte dich bitten, dass du all das nimmst, dass wir uns jetzt voll und ganz auf dein Wort konzentrieren können, dass du redest und dass wir auch deinem Wort Raum geben, um zu wirken. Danke, dass dein Wort schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert, dass es tief hineindringt, alles offenlegt, du uns auch aufzeigst, wie wir leben, was nicht gut läuft. Und du möchtest uns zurechtweisen, du möchtest uns ermahnen und so möchte ich einfach bitten, dass du heute auch zu uns redest und du dadurch verherrlicht wirst. Amen. Ich muss sagen, ich freue mich heute richtig, wieder predigen zu dürfen. Und mir ging es so in meiner Vorbereitung, ich muss euch was erzählen. Das ist einfach das Wort. Ich habe mich darauf vorbereitet und habe gesagt, ich habe was zu erzählen. Und ja, das Wort Gottes hat mich die Woche in der Vorbereitung sehr angesprochen. Und ich hoffe, dass Gott auch heute zu uns spricht. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann dürft ihr Johannes 18 aufschlagen. Ich lese ab den Versen, ab Vers 28. Johannes 18, ab Vers 28. Dort heißt es, sie führten nun Jesus von Kaiaphas in das Prätorium. Es war aber noch früh und sie selbst betraten das Prätorium nicht, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen könnten. Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte, was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm, wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Da sprach Pilatus zu ihnen, so nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden nun sprachen zu ihm, wir dürfen niemand töten, damit Jesu Wort erfüllt würde, das er sagte, als er andeutete, durch welchen Tod er sterben sollte. Nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihm, redest du das von dir selbst aus oder haben es dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Da schrien sie wieder alle und sprachen, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Soweit der Text. Wenn ich euch fragen würde, wofür es ein Gericht gibt, dann würdet ihr wahrscheinlich sagen, ja ganz klar, damit Recht geschaffen wird. Dass der Schuldige für seine Schuld zur Rechenschaft gezogen wird. Dass er schuldig gesprochen wird. Dass er seine gerechte Strafe erfährt. Und dass der Gerechte freikommt. Vor Gerichten sieht man immer wieder diese Statue der Justitia, das ist die römische Göttin der Gerechtigkeit. Sie wird immer dargestellt mit verbundenen Augen. In einer Hand hebt sie ein Schwert und in der anderen Hand hebt sie eine Waage. Und Wikipedia erklärt es ziemlich gut. Hier heißt es, die drei Attribute, die Augenbinde, Waage und Richtschwert sollen somit verdeutlichen, dass das Recht ohne Ansehen der Person, Augenbinde, nach sorgfältiger Abwägung der Sachlage, Waage, gesprochen und schließlich mit der nötigen Härte, Richterschwert, durchgesetzt wird. Und ich würde sagen, das klingt doch ziemlich gut, oder? So sollte es doch vor Gericht laufen. Man wünscht sich von einem Gericht Gerechtigkeit. Sobald alle Fakten auf dem Tisch liegen, ja, erwarten wir dementsprechend eine gerechte Entscheidung. Aber wovon ist denn so eine gerechte Entscheidung abhängig? Was braucht denn der Richter, um ein gerechtes Urteil sprechen zu können? Er braucht die Wahrheit. Er muss die Wahrheit kennen, sonst kann er kein richtiges Urteil fällen. Und auch hier in diesem wahrscheinlich seltsamsten Gerichtsprozess der Weltgeschichte geht es um die Wahrheit. Jesus sagt dazu: Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Jesus gibt uns hier ein Kennzeichen eines wiedergeborenen Menschen, eines Christen. Was macht denn das Leben eines wiedergeborenen Menschen aus? Und da könnten wir sagen, ja, vieles. Da gibt es einiges. Aber der Text heute stellt genau dieses Kennzeichen in den Vordergrund. Es geht um die Wahrheit. Der Wiedergeborene hört die Stimme des Vaters. Er kennt die Wahrheit und er lebt in dieser Wahrheit. Und so komme ich zu der Frage, die uns heute den ganzen Text über begleiten soll. Lebst du in der Wahrheit? Und wir möchten uns heute Abend mal alle Beteiligten in diesem Gerichtsprozess ansehen. Wer alles dabei ist. Und wir wollen sehen, wie sie die Wahrheit gesehen haben. Welche Rolle hat die Wahrheit bei ihnen gespielt? Also wirklich gespielt. Und wir wollen uns auch ansehen, welche Parallelen es zu unserer heutigen Zeit gibt. Gleich zu Beginn von diesem Text haben wir die Ankläger Jesu. Das sind die jüdischen Obersten. Von denen lesen wir gleich am Anfang. Und wir haben schon viel über die jüdischen Obersten gehört. Sie werden immer wieder im Johannesevangelium erwähnt. Aber dort zur kleinen Auffrischung von den jüdischen Obersten wissen wir, dass sie im Volk angesehen waren. Es waren angesehene Personen, die ein hohes Ansehen genießen durften. Es waren die geistlichen Führer des Volkes, diejenigen, die auch in dem Gericht saßen, die Urteile verkündet hatten. Und man könnte auch sagen, dass es so die Regierung der Juden war. Und auf sie hörten die ganzen Juden, ihr Wort hatte unheimlich starkes Gewicht. Das können wir unter anderem auch daran sehen, dass am Anfang nur die Obersten gerufen haben, kreuzige ihn. Das war eigentlich ihr Wunsch, dass Jesus stirbt. Und wer ruft am Ende? Das ganze Volk. Diese jüdischen Obersten hatten diese Macht, ein ganzes Volk mitzureißen. Sie haben das ganze Volk manipuliert, dass am Ende alle dastanden und gerufen haben, kreuzige ihn. Wenn wir zur damaligen Zeit einen Juden gefragt hätten, ob die jüdischen Führer in Wahrheit leben, dann hätten wir wahrscheinlich gehört, natürlich leben die jüdischen Obersten in der Wahrheit. Sie leben nach Gottes Maßstäben, hätten sie vielleicht gesagt. Sie kennen das Wort Gottes, sie handeln danach. Ihr Leben zeigt, dass sie sich an alles halten, was Gott in seinem Wort befohlen hat. Sie unterweisen das Volk, sie halten sich an die Gebote, auf das Penibelste genau. Und auch die Feste, die Gott in seiner Schrift befohlen hat, die werden gehalten. Und es hätte wohl keiner daran gezweifelt, dass sie nicht die Wahrheit tun würden. Doch wenn wir hinter diesen Vorhang sehen, den Vorhang hinter den Obersten, dann bekommen wir ein ganz anderes Bild zu sehen. Etwas womit wir vielleicht gar nicht gerechnet hätten. Schaut mal, wie sie wollen Jesus ins Prätorium bringen. Das ist der Amtssitz des römischen Statthalters. Sie wollten dieses Gebäude aber nicht betreten. Aus der Angst heraus, sich dadurch zu verunreinigen. Denn sie dachten, das Betreten des Hauses eines Heiden könnte sie verunreinigen. Und so können sie Jesus nicht hineinbringen. Und zu dieser Zeit war das Passafest und da wollten sie sich natürlich reinhalten vor Gott. Sie wollten sündlos vor Gott erscheinen, sich nicht versündigen, damit sie rein an dem Passa teilnehmen durften. Und das nahmen sie unheimlich ernst. Die jüdischen Führer nahmen das unheimlich ernst, aber gegen diese Führer spricht Jesus sehr oft. Unter anderem in Matthäus 23, Vers 27, auch eine sehr bekannte Stelle, dort sagt er: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleich, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. Jesus beschreibt diese Menschen als getünchte Gräber. Man könnte auch sagen, das sind übermalte Gräber, die mit irgendwas überzogen sind, dass sie schön wirken, dass wir sagen, oh, das ist schon ein schönes Grab. Aber in Wirklichkeit stinkt es in diesem Grab. In Wirklichkeit ist dort nur Verderben. Jesus sagt zu ihnen unter anderem, ihr seid blinde Blindenführer. Das muss ich mir vorstellen, er sagt blinde Blindenführer. Ihr seid blind für die Wahrheit. Ihr lebt in der Lüge und in dieser Lüge führt ihr das Volk. Und das Paradoxe hier ist zu sehen, dass sie Angst hatten, ein heidnisches Haus zu betreten, aber bereit waren, Jesus zu töten. Irgendwie schon seltsam. Das Gebot, du sollst dich töten, wird hier ausgeklammert. Sie nahmen sich das Recht heraus, jemanden wegen Gotteslästerung zu töten, ja? Obwohl es keine Gotteslästerung war. Das sehen wir unter anderem auch bei Stephanus. Er wird gesteinigt. Sie sagen, er lästert Gott. Zu einem durften die Juden Jesus hier nicht töten, weil sie unter der Herrschaft der Römer standen. Und zum anderen waren sie vielleicht auch ganz froh, dass sie das nicht tun müssten, weil somit sind sie raus. Sie sagen, Pilatus war's. So sagen sie, okay, wir sind hier aus dem Schneider, wir haben nichts damit zu tun. Wir dürfen ja niemanden töten. Und wenn man sich so vorstellt, ist es total verdreht. Nichts entspricht hier der Wahrheit. Die Wahrheit spielt bei ihnen nur nach außen eine Rolle. Das, was die anderen sehen, was sie sehen sollen, das ist für sie sehr wichtig. Und dass Jesus ihnen ein Dorn im Auge ist oder war und die neidisch auf ihn wurden, spielten diese eigentlichen Werte gar keine Rolle mehr. Es war egal. Es war jetzt wichtig, Jesus beiseite zu schaffen, damit man weiter in dieser Lüge leben kann. Und leider ist es ein Zustand, mit dem sich auch sehr viele Christen abgefunden haben. Ein Zustand, in dem man selbst mit sich zufrieden ist. So wie die Juden. Dass man sagt, Gott, schau mal, was ich alles tue. Schau mal, was ich für dich alles tue. Gott, du wirst schon mit mir zufrieden sein. So schlecht bin ich doch überhaupt gar nicht. Schaut mal, ich bin ein guter Christ, denn ich bin jeden Sonntag im Gottesdienst. Außerdem nehme ich das Abendmahl. Ich singe bei den Liedern immer kräftig mit. Wenn gebetet wird, dann gebe ich immer ein lautes, kräftiges Amen dazu, damit auch jeder hört, wie ernst es mir ist. Ich mache meinen Dienst, weil mir gesagt worden ist, dass ich meine Gaben für Gott einsetzen soll. Aber das ist ein total selbstgerechter Glaube. Können wir so Gott gefallen? Will Gott so ein Leben von uns? Jesus kennt uns und er sieht hinter die Fassade. Er weiß, ob du ihn wirklich liebst, ob du es wirklich ernst meinst. Oder ist dir Jesus vielleicht sogar ein Dorn im Auge, wie es bei den Juden war? Bei manchen Christen könnte man meinen, dass Jesus der Grund ist, warum sie so unglücklich sind. Sind wir eigentlich bereit, christliche Werte, das Wort Gottes, diese absolute Wahrheit über Bord zu werfen, wenn sie nicht mehr meinen Wünschen entspricht? Wenn es nicht mehr so läuft, wie ich es eigentlich ganz gerne hätte? Oder bin ich bereit, es ein bisschen so anzupassen? Also das Wort so ein bisschen zu drehen, zu wenden, bis es in mein Leben hineinpasst und sagen kann, oh, jetzt ist es in Ordnung. Bis ich vielleicht so eine Grauzone gefunden habe, mit der ich leben kann und sagen kann, ja, ich glaube, Gott ist damit zufrieden. Geht schon in Ordnung. Ich habe vor einer Weile mit einer Person geredet, die sich scheiden lassen hat. Und sie gab mir folgende Begründung: Gott möchte, dass ich glücklich bin. Er wird meine Situation schon verstehen. Wird er die Situation wirklich verstehen? Ist es wirklich so? Ändert Gott jetzt seine Meinung zur Ehescheidung, weil da eine Person ist, die sagt, du, ich pack's nicht? Sagt dann Gott so, oh, ja, das, du hast echt schwer. Also ist in Ordnung, kannst du durchführen. Das geht schon klar. Ist Gott so? Ändert er kurz seine Meinung? Oder ein anderer Punkt, der irgendwie in jeder Generation vielen Gläubigen zum Verhängnis wird. Ein Punkt, der mich damals auch in meiner Jugendzeit tatsächlich immer wieder beschäftigt hat. Was ist eigentlich, wenn ich mich als Christ in eine Beziehung mit einem Nichtchristen begebe? Wäre es nicht doch in Ordnung, auch wenn Gott mich warnt und sagt, zieh nicht am fremden Joch mit dem Ungläubigen, denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Aber ist nicht doch in Ordnung? Gott will doch, dass ich glücklich bin. Und er hat gesagt, er will mein Bestes. In diesen Ausreden sind wir, glaube ich, ziemlich gut. Aber ist das dieses Leben in der Wahrheit, von dem Jesus spricht? Ja, ich kann es mir einreden. Ich kann mir einreden, das ist die Wahrheit, das ist schon in Ordnung. Aber wenn wir ehrlich mit uns sind und diese Gedanken im Wort Gottes betrachten, dann wissen wir ganz genau oft, und oft schon ganz genau, dass es falsch ist, was wir vorhaben. Wir kennen oft die Antwort, aber sind nicht bereit, die Wahrheit zu tun. Wenn wir daran glauben, dass Gottes Wort Wahrheit ist, dann stimmt das, was in seinem Wort drinsteht und nicht das, was ich gerne darin lesen würde. Würde Gott nämlich seine Meinung ändern, dann würde es gar keine Wahrheit geben. Dann hätte Jesus überhaupt gar nicht für ihn sterben müssen. Und dass Jesus kurz vor seinem Tod für seine Jünger betet, sagt er in Kapitel 17, Vers 17 diese bekannten Worte: Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Glauben wir das? Glauben wir, dass das Wort Gottes die absolute Wahrheit ist? Wenn ja, dann soll sich das in unserem Leben widerspiegeln. Aber lass uns mal mit Pilatus weitermachen, mit der zweiten Person. Vielleicht läuft es ja bei ihm etwas besser, was die Wahrheit angeht. Pilatus ist hier in diesem Prozess der Richter. Pilatus war für mich immer jemand, den ich nie richtig einschätzen konnte. Wo ich dachte, Mann, irgendwie tut der mir voll leid, weil der kommt in so eine Situation rein, wo er eigentlich gar nichts für kann und der will das eigentlich gar nicht und dann ist er doch schuldig und ich konnte damit irgendwie nie klarkommen. Ich dachte mir immer so, ja, er wollte von Anfang an eigentlich gar nichts mit dem Prozess zu tun haben. als die Juden mit Jesus gekommen sind, sagt er, kümmert ihr euch drum. Es ist nicht meine Sache. Dann sagen die Juden, ja, wir dürfen nicht, du musst dich drum kümmern. Was man ihm vielleicht zugute halten muss, dass er wenigstens versucht hatte, Jesus frei zu bekommen. Denn er wusste, dass die Juden ihn ja aus Neid umbringen wollten. Und er versucht, es dem Volk irgendwie recht zu machen. Er bringt sogar den Barabbas vor und sagt, ja, wen wollt ihr frei bekommen? Und er hofft natürlich, dass sie sagen, ja, Jesus soll in dem Fall freikommen. Pilatus wusste, dass Jesus in Wahrheit überhaupt nichts verbrochen hatte. Das war ihm klar, das lesen wir auch hier. Und dennoch war er am Ende bereit, Jesus töten zu lassen. Also er wusste, was richtig ist, was die Wahrheit ist und entscheidet sich dann doch dafür, Jesus töten zu lassen. Und ich denke, jeder kennt diese Stelle in Matthäus 27, wo es dann heißt, als nun Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern dass vielmehr ein Aufruhr entstand, nahm er Wasser und wusch sich vor der Volksmenge die Hände und sprach, ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten. Aber geht das überhaupt? Also früher, als ich noch kleiner war, dachte ich mir schon so, ja klar, er wäscht sich die Hände und sagt, ich bin unschuldig. Ja, dann klar, dann ist er unschuldig. Aber geht sowas? War es möglich, jemanden zum Tode zu verurteilen und dann zu sagen, ja, ich habe eigentlich nichts damit zu tun, ich bin unschuldig. Nicht meine Baustelle. Irgendwie wird die Schuld hier nur hin und her geschoben. Interessant ist auch, dass Pilatus sogar in diesem Vers sagt, dass Jesus gerecht ist. Und trotzdem lässt er ihn hinrichten. Er gibt ihm sogar ein gutes Zeugnis mit und sagt, ich habe nichts an diesem Gerechten gefunden. Und man könnte ja fragen, ja, aber wenn du weißt, dass es falsch ist, warum machst du es dann? Warum? Wir würden wahrscheinlich sagen, ja, Pilatus war ein korrupter Richter. Er hat sich ganz klar für das Falsche entschieden. Wir bekommen auch einen kleinen Einblick in das Gespräch zwischen Jesus und Pilatus. Als Jesus mit ihm über die Wahrheit redet, dann sagt Pilatus diese ganz bekannten Worte, was ist Wahrheit? Das ist eine Reaktion, was ist Wahrheit? Und die Aussage zeigt hier auch ganz deutlich, dass Pilatus die Wahrheit nicht erkannt hat. Er saß der Wahrheit sogar gegenüber, er hat mit der Wahrheit geredet, aber er hat sie nicht erkannt. Er hat sich der Wahrheit verschlossen. Und in den folgenden Versen sehen wir dann auch, wie er den Willen der Juden nachgegeben hat. Die Menschenfurcht war am Ende so groß, dass er doch bereit war, Jesus hinzurichten, obwohl er gerecht war und unschuldig war. Die Juden machten Druck, er hat Angst bekommen und er sagt, okay, dann bringen wir es mit Jesus zu Ende. Und das Traurige ist an dieser Situation, dass wir sie heute noch genauso erleben. Alles gleich, hat sich nichts verändert. So viele Jahre später, dass viele Menschen handeln immer noch genauso, wie Pilatus damals gehandelt hat. Pilatus repräsentiert den Menschen von heute, der nichts von der Wahrheit wissen möchte. So wie er anfangs nichts mit Jesus zu tun haben wollte, so lehnen die Menschen Jesus heute genauso ab. Sie sagen, Jesus, nein, danke, lass mich mit Jesus in Ruhe. So ein bisschen Religion ist vielleicht in Ordnung, aber mehr auch nicht. Sollen sich die Christen um ihn kümmern, die mit ihm zu tun haben, wird beiseite geschoben. Dann hört man Sätze wie, mag ja sein, dass Jesus ein guter und gerechter gewesen ist. Ich habe ja auch persönlich kein Problem mit Jesus. Ja? Wegen mir hätte er nicht gekreuzigt werden müssen. Und somit waschen die Menschen sich hier die Hände genauso in Unschuld, sagen, ich habe damit gar nichts zu tun. Ich will von Jesus gar nichts wissen. Ich halte mich da raus. Mag ja sein, dass er gute Werte vermittelt hat und viele Menschen auch noch heute prägt. aber jeder soll an das glauben, was er für richtig hält, nach dem Motto, was ist Wahrheit? Ja, das, woran du glaubst. Was ist Wahrheit? Hier soll das aber eher heißen, wer ist Wahrheit? Wer ist Wahrheit? Und wir kommen jetzt zu dem dritten in diesem Prozess, und zwar zu dem Angeklagten selbst, zu Jesus Christus. Man könnte jetzt sagen, dass dieser Prozess hätte ganz anders laufen sollen. Wir hätten sagen können, ja, erstmal, die Juden hatten gar keine richtige Anschuldigung gegen Jesus. Zweitens, Pilatus war korrupt. Und drittens, hätte Jesus seine Rechte einfordern können. Warum ist nicht so gelaufen? War Jesus in der Situation verzweifelt, weil es so lief? Nein, ganz bestimmt nicht. Jesus wollte für uns sterben. Er wollte in den Tod. Es war sein Auftrag. Als er am Kreuz ruft, es ist vollbracht, da ist dieses Werk zu Ende gegangen. Da hat er dieses Werk erfüllt. Ja, das Werk, weshalb er gekommen ist, findet genau hier seine Erfüllung. Er sagt, es ist vollbracht, es ist abgeschlossen, fertig. Genau so musste es kommen. Ungerechtigkeit hin oder her. Wäre Jesus damals nicht zum Tode verurteilt worden, dann hätten wir heute keine Gerechtigkeit in Gott. Dann würden wir vor dem Gericht Gottes schuldig gesprochen werden müssen. Wir müssten schuldig gesprochen werden, weil es niemand gibt, der unsere Sünde weggenommen hat. Wir hätten unsere gerechte Strafe verdient, und zwar der ewige Tod. In diesem Gespräch zwischen den beiden sagt dann Jesus, dass er ein König ist. Fand ich sehr mutig, vor dem Statthalter zu sagen, ich bin ein König. Aber Jesus sagt, sein Reich ist nicht mit Waffen aufgebaut worden oder mit Waffen verteidigt worden, sondern er sagt, sein Reich ist das Reich der Wahrheit. Und wenn er sagt, dass er auf die Erde gekommen ist, dann dürfen wir genau das nicht vergessen. Und zwar, dass er genau dieses, sein Reich der Wahrheit verlassen hat. Der König selber kommt auf diese Erde, um der Wahrheit Zeugnis zu geben. Was für ein unglaublicher Gedanke, dass der König selbst auf diese Erde kommt, um uns die Wahrheit zu erzählen, um die Wahrheit zu sein. Und die Wahrheit spielt hier eine ganz zentrale Rolle in dem ganzen Johannesevangelium von Kapitel 1,17, wo es heißt, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Bis zu Kapitel 14, Vers 6, wo es heißt, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Schaut mal, Jesus sagt den ganzen Gotteswillen. Er sagt es in Kapitel 8,40. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Jesus tut den ganzen Gotteswillen. Ich habe euch verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Kapitel 17, Vers 4. Und Jesus, er ist selbst der Person gewordene Gottes Wille. Er selbst ist der Gottes Wille. Wie schon in dem Vers erwähnt, wo er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. All diese Bedeutungen, dass er sagt es, er tut es und er ist es, umschließt hier das Wort der Wahrheit. Das alles beinhaltet die Wahrheit. Und wer sind dann diejenigen, die zu diesem Reich gehören, zu dem Reich der Wahrheit? Wer sind die Leute des Königs der Wahrheit? Und du wirst es dir vielleicht schon denken können, Jesus gibt uns hier sogar schon die Antwort. Er sagt, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Und vielleicht erkennst du ja auch diese Parallele zu der Hirtenrede Jesu aus dem Kapitel 17, wo Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Was also die Kinder der Wahrheit ausmacht, ist, dass sie eine ganz andere Stimme hören als die Kinder der Welt. Sie hören die Stimme vom König der Wahrheit. Denn sie kennen seine Stimme. Die Stimme ist seinen Kindern sehr gut bekannt. Sie hören gerne darauf, weil sie genau wissen, wer redet. Sie wissen genau, von wem die Stimme kommt. Doch es bleibt hier nicht nur beim Hören. Jesus sagt, derjenige hört auf meine Stimme. Und darin sehen wir auch dieses Tun. In diesem hört meine Stimme ist das Tun enthalten. Der, wo das hört, der ist der Wahrheit auch gehorsam. Das gehört genauso dazu. Was bringt es uns zu hören und nicht zu handeln? Als Kinder der Wahrheit leben wir in der Wahrheit, wenn wir sie tun. Sonst wäre es keine Wahrheit für uns. Und so möchte ich zu der Frage zurückkehren, die ich gleich zu Anfang erwähnt hatte. Lebst du in der Wahrheit? Ist diese Wahrheit in deinem Leben zu sehen? Hörst du auf die Stimme Jesu, wenn er redet? Und bist du auch gehorsam dieser Stimme? Das sind wichtige Fragen, die wir beantworten müssen. Hier geht es um die absolute Wahrheit. Hier geht es um Jesus Christus und um uns als Christen. Und ich möchte dich heute dazu ermutigen, dir Gedanken über diese Fragen zu machen. Das ist keine Frage, die man mal irgendwie beiseite schiebt und sagt, ich mache die vielleicht morgen mal durch, wenn ich Zeit habe. Darum geht es gar nicht. Jesus kennt dein Herz und du sollst keine halben Sachen mit Jesus machen. Mach dir Gedanken darüber und vielleicht sitzt du hier und sagst, diese Stimme habe ich schon so lange nicht mehr gehört, weil mir andere Dinge einfach viel wichtiger sind. Aber ich will die Stimme wieder hören. Ich möchte doch in der Wahrheit leben. Ich möchte wieder umkehren. Dann möchte ich dich ermutigen, dann nimm dir Zeit und bekenn das vor Gott. Schütte dein Herz vor Gott aus. Gott ist geduldig, er ist gütig, barmherzig und gnädig. Und er wird dir wieder auf den Weg zurückhelfen, wenn du von diesem guten Weg abgekommen bist. Lass uns gemeinsam aufstehen und unseren großen Gott anbeten. Für all das, was er für uns getan hat, für all das Gute, was er uns geschenkt hat, für seinen Sohn Jesus Christus, der für uns die Wahrheit ist, der für uns gestorben ist und durch den wir einfach auch die Errettung erleben dürfen. Lasst uns dazu aufstehen und Gott anbeten und ich mache das Abschlussgebet.